Danke vielmal für diese wunderbaren Lieder. Ich habe das sehr genossen. Heute ist ein spezieller Tag, denn meine Frau fliegt heute nach Ägypten zu ihren Eltern. Und damit ich zu euch kommen kann, bin ich nicht mitgegangen. Nein, ist nicht ganz wahr. Nein, ist nicht ganz wahr. In Wirklichkeit kann ich gar nicht nach Ägypten gehen, weil ich ja, mein Name steht auf der schwarzen Liste. Schon seit über 30 Jahren. Und ich habe mich oft auch gefragt, ja, warum eigentlich? Und dann die Polizisten, die man fragt dort, die sagen, ja, das wissen wir auch nicht, das kommt von oben. Und dann fragt man halt über die Schweizer Botschaft, dann das Außenministerium und so weiter. Und die sagen, ja, aus Sicherheitsgründen. Okay, aber jetzt muss ich sagen, wenn ich in der Schweiz jemand getötet hätte, so wäre das schon verjährt nach 32 Jahren. Aber dort weiß ich nicht einmal, was ich verbrochen habe und es ist aber noch nicht verjährt. Aber wie auch immer, die Welt ist groß. Es gibt so viele Menschen, die in Nöten sind. Es gibt so viele Länder, Völker, die in Dunkelheit sitzen. Und ich habe ein riesiges Vorbild gefunden in meinem Leben. George Werwer, der Gründer der OM. Es ist heute auch ein spezieller Tag, denn gestern ist George Werwer verstorben. Mit 85 Jahren. Er hat eine Mission gegründet, um Menschen zu mobilisieren, die unerreichten Völker zu erreichen. Und 150.000 junge Christen sind trainiert worden durch seine Organisation. Ich bin einer davon. Dieses Herz für die Unerreichten, für die Verlorenen, für die Außenstehenden, dass es mir nicht genügt, dass ich in meinem Stuhl sitze, in meiner Gemeinde, und ihn verteidige gegen die anderen, die ihn mir wegschnappen möchten, sondern dass ich ein Herz habe, mich hinzugeben und dort zu gehen, wo Menschen sind, die noch nie von Jesus gehört haben. Und sogar Paulus hat ja auch in dieser Hinsicht gesagt, ich möchte nicht dort bauen, wo andere schon das Fundament gelegt haben. Und das Evangelium ist wunderbar, viel wunderbarer, als wir es uns je hätten vorstellen können. Und ein Weg, das zu prüfen, ist eben nicht nur, dass ich erlöst bin und ich in den Himmel komme. Das ist schön, das ist wunderbar, das ist eine Grundlage. Aber das Evangelium beweist sich wie ein Sauerteig in jeder Richtung, in jeder Hinsicht. Und eins, was mir eben bewusst geworden ist, die Schweiz gäbe es nicht, wenn nicht die Gründerväter in die Bibel geschaut hätten. Was in der Schweiz realisiert worden ist, kommt aus der Bibel. Die Schweiz ist ja nicht ein Staat, wie normalerweise ein Staat ist, denn es gibt ja kein Schweizer Volk. Wir sind ein paar Deutsche, ein paar Italiener, ein paar Franzosen, die haben sich irgendwie da zusammengefunden. Aber es gibt kein eigentliches Schweizer Volk. Und wenn wir jetzt einfach ein Volk wären, so wie die Deutschen oder die Italiener oder weiß ich was, ja, dann ist man halt zusammen, weil man die gleiche Kultur hat, weil man die gleiche Sprache hat, ungefähr die gleiche Denkweise. Dann ist man zusammen im Guten wie im Bösen. Und das ist sehr gefährlich. Hingegen, was die Schweiz zusammengebracht hat, ist ein Bund, ein Schwur. Und ein Bund hat Werte. Und diese Werte, die da geschworen wurden im Namen Gottes, des Allmächtigen, die kommen aus der Bibel. Und das ist das Geheimnis der Schweiz. Aber ich werde euch nicht jetzt einfach dieses Buch erzählen, weil sonst kauft es niemand mehr. Nein, nein. Nein, sondern weil wir auch immer noch einen Schritt weitergehen wollen. Das Manuskript, das ich jetzt geschrieben habe, ist das Geheimnis Europas. Denn nicht nur die Schweiz ist ein ganz außergewöhnliches Land, sondern auch Europa ist ein ganz außergewöhnlicher Kontinent geworden. Die ganze Entwicklung zur modernen Welt kommt aus Europa. Hätte es nicht gegeben, wenn es Europa nicht gäbe. Und das Geheimnis ist auch da dahinter letztlich, dass Europa der einzige Kontinent ist, der die Bibel einigermaßen ernst genommen hat. Ein Stück weit. Viel zu wenig, aber trotzdem immer wieder davon beeinflusst worden ist, an entscheidenden Momenten. Aber warum ist das heute niemandem bewusst? Also wenn ich ein Auto sehe, zum Beispiel, dann denke ich, Bibel. Wenn die Bibel nicht wäre, gäbe es heute keine Autos. Denke ich, ja, weil ich habe jetzt diese Zusammenhänge über viele Jahre studiert. Aber kein Mensch denkt so, oder? Kein anderer außer mir, vielleicht ein paar andere schon, die meine Bücher lesen. Ja. Warum? Weil es einen Zwang gibt, Gottes Wunder wegzuleugnen. Weil es in der Menschheit gibt es einen Drang, Gott wegzustreichen. Beispiele finden wir schon in der Bibel selber natürlich. Schlussendlich sind wir hier in einem Sonntagsgottesdienst, wollen wir auch ein bisschen noch in der Bibel lesen. Und nehmen wir nur Matthäus 28. Als Jesus auferstanden war und die Soldaten, die ihn bewacht hatten, das war natürlich für die ein furchtbarer Schreck. Es war nicht für alle Leute nur Freude, dass Jesus auferstanden ist. Ein furchtbarer Schreck, denn sie waren ja verantwortlich und bürgten mit ihrem Leben für dieses Grab. Warum waren sie denn dort aufgestellt worden, um ein Grab zu bewachen? Damit eben der Mann nicht verschwindet. Und jetzt ist er aber verschwunden. Und da erschraken sie und rannten in die Stadt. Das kann man nachlesen, Matthäus 28, 11 bis 15. Und dann haben sie es den Hohenpriestern erzählt. Und die kamen zusammen mit den Ältesten, hielten Rat und gaben den Soldaten viel Geld. Und sprachen, sagt, seine Jünger sind in der Nacht gekommen und haben ihn gestohlen, während wir schliefen. Ja, Hilfe. Also jetzt habt ihr den Beweis, dass Jesus auferstanden ist und jetzt willst du sogar diese Auferstehung noch verstecken. Oder ein anderes Beispiel aus Matthäus 12 auch, von Vers 22. Da wurde ein von Dämonen Besessener zu ihm gebracht, zu Jesus natürlich. Er war blind und stumm zugleich. Er heilte ihn, sodass er reden und sehen konnte. Die Volksmenge aber entsetzte sich und sagte, ist er nicht Davids Sohn? Aber die Pharisäer, die das hörten, sagten, er treibt die Dämonen aus in der Kraft Beelzebubs des Obersten der Dämonen. Also auch da, sie verleugnen Gottes Wirken. Sie sagen, ah, irgendwie ein okkulter Dämon hat ihm geholfen, diese Dämonen auszutreiben. Wir leben in einer Welt, die Gott nicht will und die es leugnet, dass Gott Großes getan hat. Und das findet sich in der Schweizer Geschichte und das findet sich in der Weltgeschichte. Überall viele Beispiele. Ein Beispiel habe ich eben geschrieben in dem Buch Die Schweiz und ihr Geheimnis, das schon vorgestellt worden ist. Die Geschichte von Heidi. Ihr kennt sicher alle die Geschichte von Heidi. Wenn du einen Heidi-Film schaust, danke vielmals, oder ein Buch liest, es gibt ja Zehntausende, Millionen, in den Zehntausenden sind die Bücher in aller Welt gedruckt worden, in verschiedenen Sprachen, 500 Sprachen. In den meisten, allermeisten Ausgaben ist alles, was mit dem christlichen Glauben zu tun hat, ist rausgestrichen worden. Und ich bin extra ins Heidi Museum gegangen und habe den ursprünglichen, ein Buch mit dem Urtext verlangt, noch in alterdeutscher Schrift. Denn ich will jetzt wissen, wie war das wirklich? Und wenn man das Leben von Johanna Spyri anschaut, sie hat x Bücher geschrieben. Alle ihre Bücher haben mit dem christlichen Glauben zu tun. Aber wenn ihr im Internet mal schaut, was die Leute, wie die Fachleute diskutieren, was die Bedeutung sein könnte von dem Heidi-Buch, sagen sie, ja, das könnte bedeuten, dass man eben, dass das Landleben viel schöner ist als das Stadtleben. Oder es könnte bedeuten, dass man Kinder anders erziehen muss, als wir es immer getan haben. Oder alle möglichen Bedeutungen suchen sie, nur nicht die, die es wirklich war. Denn die Johanna Spyri hat deutlich gesagt, ich will ein Buch schreiben, das die Jugend ihrer Zeit natürlich, zum Glauben zurückführt. Darum hat sie Heidi geschrieben. Das ist unglaublich. Wie kann man aus so einem Buch Gott rausstreichen? Und wer getraut sich das? Diese Frechheit, diese Unerhörtheit. Oder nehmt das Buch von Robinson. Robinson, das ist jetzt nicht in der Schweiz, das ist aber immer in Europa, England. Wenn ihr heute einen modernen Film anschaut von Robinson, für unsere Kinder und Enkel, dann meint ihr, das hat etwas mit Donald Duck oder so zu tun. Oder ich weiß auch nicht, aber die ursprüngliche Geschichte ist ein dickes Buch. Ich habe es zu Hause auf Englisch. Und es ist eigentlich die Geschichte des verlorenen Sohnes. Es geht eigentlich darum, dass er abhaut von seiner Mutter, die für ihn betet. Und dass er dann von Piraten überfallen wird, dass er schon einmal noch gerettet wird und zurückgehen kann, aber haut wieder ab. Und dann dort auf dieser einsamen Insel kann er aber irgendwie eine Bibel retten aus dem Schiff, das versunken ist. Und dort kommt er zum Glauben. Das ist eigentlich die Idee des Buches. Und er führt sogar dann den Freitag noch zum christlichen Glauben. Denn zu der Zeit war noch klar, dass die meisten Völker kein Problem haben, einander zu töten und aufzuessen. Oder viele Völker. Und dass es das Christentum ist, welches ihnen zeigt, dass das falsch ist. Und warum hat denn der christliche Glaube so einen riesigen Erfolg gehabt? Und die Leute sind so überzeugt gewesen davon, weil sie eben gesehen haben, dass da eine Moral und eine Art von Liebe und eine Gesellschaft entstanden ist, die viel, viel gerechter und besser ist als alles andere, was es sonst gegeben hat auf der Welt. Aber auch dort hat man Gott rausgestrichen. Robinson ist eine nette Geschichte von einem Abenteurer und fertig. Oder eben, kommen wir zurück zum Thema Rotes Kreuz. Das Kreuz immerhin redet für sich selber. Aber wenn ihr mal nachschlagt im Internet, was ist das Rote Kreuz, dann ist es einfach eine humanitäre Hilfsorganisation. Ihr werdet kaum etwas von den christlichen Wurzeln lesen. Henri Dunant, der das gegründet hat, hat aber gesagt vor seinem Tod, ich wollte nie etwas anderes sein als ein Jünger von Jesus Christus. Und einer der Bundesräte hat geschrieben, das Rote Kreuz ist nichts anderes als die Anwendung der Bergpredigt auf die Weltpolitik. Eine geniale Idee. Wie kam sie zu Henri Dunant? Er war ja ein Genfer. Er war in der Genfer Erweckung aufgewachsen. Für ihn war es von 4 Jahren an schon klar, man geht ins Spital, die Kranken besuchen und betet für sie. Man geht ins Waisenhaus, man geht hier. Und seine Eltern waren voll in dieser Genfer Erweckung und sozialen Bewegung drin. Und dann kommt er nach Italien aus Geschäftsgründen und an dem Tag war eine Schlacht geschlagen worden zwischen den Österreichern und den Franzosen. Und die Soldaten liegen zu Tausenden am Boden. Viele sind am Sterben, weil niemand ihre Wunden verbindet, weil niemand ihnen Wasser gibt, weil niemand ihnen etwas zu essen gibt, weil niemand Medikamente bringt. Und er kann das nicht glauben. Hilft denn da niemand? Hallo, wir sind in Italien, ihr Italiener, helft doch. Oh, das geht uns nichts an. Ja, wo sind denn die Franzosen jetzt, die gesiegt haben? Oh, die sind dort am Feiern, ihren Sieg feiern. Ja, Hilfe, was ist denn los? Ja, helft ihr doch ihnen, ich bezahle alles. Ah, du bezahlst, okay, ja, dann machen wir, ja klar, klar. Und dann haben sie denen geholfen. Und dann kam ein zweites Problem, ja, wie bringen wir jetzt diese verwundeten Österreicher in ihr Land zurück? Denn die Franzosen werden sie ja töten an der Grenze. Und dann hat er Wagen gekauft und ein rotes Kreuz drauf gemalt. Hat gesagt, das sind gar keine Franzosen mehr und gar keine Österreicher mehr, die gehören jetzt Gott. Und wer sie tötet, wird mit Gott ein Problem kriegen. Dann haben die Soldaten gesagt, mit Gott, okay, geht. Das war der erste Schritt zur Geburt des Roten Kreuzes. Direkt aus der Genfer Erweckung, christlichen, biblischen Erweckung, geboren. Durch ein mitleidiges Herz. Dann hat aber Henri Dunant gesagt, ja, morgen gibt es wieder einen Krieg und übermorgen wieder und niemand kümmert sich. Wir müssen eine Organisation gründen, um diesen verletzten Soldaten zu helfen zwischen den Fronten. Und alle Länder der Welt müssen unterschreiben, dass sie diese Organisation respektieren. Und seine Freunde haben gesagt, du bist ein bisschen übertrieben jetzt, nicht mehr ganz 100. Sagt er, doch, das, wenn ich die Bibel ernst nehme, ist es das, was ich machen muss. Okay, dann probier es. Dann ist er Jahr um Jahr in ganz Europa herumgereist, hat probiert, Kontakte zu knüpfen zu Politikern, bis er irgendwo jemand gefunden hat, der sich überzeugen ließ und ihn irgendwo reinnahm zu einem König oder einem Parlament oder irgendwo, dass er seine Idee vortragen konnte. Und nach x Jahren gab es die erste Genfer Konvention, haben 8 Staaten unterschrieben. 8 Staaten. Und dann später noch einmal 12 Staaten. Und so ging das weiter. Aber er hat sein ganzes Geld verloren. Er hat nie geheiratet, hatte keine Kinder, hat kein Haus, sein Geschäft ist bankrott gegangen. Am Ende stand er vor dem Richter und die haben gesagt, er muss ins Gefängnis. Er hat uns betrogen, er hat unser Geld nicht zurückbezahlt. Denn er war ja eigentlich ein Geschäftsmann. Und dann hat der Richter gesagt, okay, er hat viel Gutes getan für die Welt, wir wollen ihn nicht ins Gefängnis stecken, aber er muss Genf verlassen und er hat Verbot, nach Genf zurückzukommen, sein Leben lang. Ein Mensch, der sich total für das Reich Gottes eingesetzt hat. Aber heute werdet ihr im Internet kaum, nur mit Mühe, irgendwo einen Hinweis auf die christliche Wurzel, die biblische Wurzel des Roten Kreuzes finden. Obwohl das Rote Kreuz hat nachher einen ganzen Rattenschwanz von humanitären Gemeinschaften hervorgebracht. Und Genf ist heute, man kann das sagen, ohne zu übertreiben, die humanitäre Hauptstadt, also die Hauptstadt, weltweite Hauptstadt der humanitären Organisation, die es überhaupt gibt. In diesem kleinen Ländchen, die Schweiz, das nur 3/10.000stel der Erdoberfläche überhaupt hat, und Genf noch viel weniger, befindet sich diese weltweite Hauptstadt der humanitären Organisation. Warum? Weil ein Mensch dort war, der die Bibel angewendet hat. Weil dort eine biblische Erweckung einmal stattfand. Das ist der Grund. Aber man braucht ja Gott nicht. Man kann ja sehr humanitär ohne Gott leben, natürlich. Man kann Gott wegstreichen ohne Gefahr. Aber wisst ihr, unsere Väter haben vor über 700 Jahren geschworen, wie ich gesagt habe, die Schweiz ist entstanden durch einen Schwur von Menschen, die eigentlich gar nicht zusammenpassen. Es ist dieser Schwur, der sie zusammenbindet. Und sie haben geschworen, dass sie ein Land machen, in dem jeder Mensch gleiche Rechte haben soll. Eine Wahnsinnsidee. Eine Wahnsinnsidee, das ist bis heute in den meisten Ländern der Welt nicht der Fall. Aber die hatten diese Sicht, weil sie glaubten, dass Jesus für alle Menschen gestorben ist. Ein Land, wo ein Armer gegen einen Reichen, vielleicht sogar einen Politiker, einen Gerichtsfall gewinnen kann und der Staat ihm vielleicht sogar das Geld für den Anwalt bezahlt, weil er es nicht bezahlen kann. Das gibt es nicht häufig auf dieser Welt. Wisst ihr, da muss man weit herumreisen, um so etwas zu finden. Weil ein Mensch einfach kommen kann und sagen kann, ich beantrage jetzt Asyl und er kriegt Wohnung, er kriegt Krankenkasse, er kriegt alles. Und dann sagt die Schweiz nach 2-3 Jahren, nein, eigentlich bist du kein echter Asylant. Dann kann er sich einen Rechtsanwalt nehmen, den die Schweiz bezahlt gegen sich selber und einen Rekurs machen. Also das ist nicht selbstverständlich. Anderswo auf der Welt verkaufen die Leute ihre eigenen Kinder, um überhaupt überleben zu können, wenn sie ihre Heimat verloren haben. Wie jetzt zum Beispiel in Afghanistan oder in Syrien. Muss man sich einmal die Zusammenhänge und die Unterschiede bewusst machen. Warum ist denn das bei uns so? Das hat alles seine Gründe, weil hier im Laufe der Geschichte Leute waren, die die Bibel gelesen und ernst genommen haben und angewendet haben in vielerlei Art und Weise. Aber die Schweizer waren auch ihrem Schwur nicht immer treu. Sie haben dann auch andere Gebiete erobert und die Leute zu Untertanen gemacht. Und das wäre ja eigentlich gemäß ihrem eigenen Schwur gar nicht richtig gewesen. Und das ist der Grund, warum die Schweiz untergegangen ist. Die Schweiz ist einmal untergegangen. Und zwar zur Zeit von Napoleon. Innerhalb von wenigen Wochen haben die Franzosen die Schweiz einfach überrannt. Unglaublich. Vorher hat Europa immer und immer wieder versucht, die Schweiz zu erobern. Jeder Versuch ging schief. Aber die Franzosen haben einfach zack. Warum? Weil die Hälfte der Schweizer Bevölkerung ihnen geholfen hat. Weil sie nämlich Untertanen waren. Also die Schweizer haben ihren eigenen Bund gebrochen und darum sind sie untergegangen. Wer einen Bund mit Gott macht und ihn bricht, dann schützt ihn Gott nicht mehr. Und die Franzosen haben dann die Schweizer gezwungen, ihren eigenen Bund einzuhalten, allen Menschen wieder gleiche Rechte zu geben. Sie haben aber den Kantonli Geist stehen lassen, ganz erstaunlich. Eigentlich hätten sie ja jedes Recht gehabt und es wäre ganz einfach gewesen, die Schweiz jetzt aufzulösen. Haben sie nicht gemacht. Und dann kamen die Russen und die Franzosen, die Österreicher haben wieder die Franzosen besiegt und haben dann auf der Wiener Konferenz Europa neu geordnet. Jeder König hat seine Länder wieder genommen, als Frankreich besiegt war. Und jetzt wäre wieder die Chance gewesen, die Schweiz aufzulösen. Deutschland hätte sich einen Teil genommen, Österreich, Italien, oder? Da beschließen diese konservativen Könige gegen jede Logik. Nein, wir lassen die Schweiz, wie sie ist. Als Demokratie. Und sie, die die Demokratie überall bekämpft haben, haben die Schweiz gelassen, wie sie ist. Und die Schweiz wurde dann ein Zentrum der Demokraten, die schlussendlich dazu geführt haben, dass in ganz Europa die Könige dann gestürzt wurden und Demokratien errichtet wurden. Also es ist unglaublich, wie Gott seinen Bund gehalten hat, was die Väter geschworen hatten und dann vergessen ging, aber Gott hat sie gezwungen, genau das wieder einzuhalten und hat sie geschützt. Und in dieser Zeit war das ganze Schweizer Volk begeistert vom christlichen Glauben. Das war um etwa 1830. Und damals hat man beschlossen, jetzt führen wir wieder die Fahne mit dem Kreuz ein. Nicht mehr die dreifarbige Fahne der Franzosen, nein, unsere alte Fahne mit dem Kreuz von Jesus und dem Blut von Jesus. Und jetzt schreiben wir auf das 5-Franken-Stück Gott versorgt, denn er hat uns versorgt, nicht wir. Und jetzt machen wir einen eidgenössischen Dank-, Buß- und Bettag. Nicht einen kirchlichen, nicht einen katholischen, nicht einen reformierten, einen eidgenössischen. Das gibt es nicht an vielen Orten auf der Welt. Der Staat befiehlt dem Volk, einen Tag zu fasten und zu beten, weil man gemerkt hat, Gott allein hat unser Land gerettet. Die Landeshymne ist bei uns nicht ein Singsong auf irgendeinen Helden oder auf irgendwelche Natur, schöne Natur, die wir ja haben, auch nicht auf die Schweizer Schokolade oder was auch immer, sondern die Landeshymne ist ein Psalm. Denn ein katholischer und ein reformierter miteinander geschrieben haben. Und wisst ihr, Gottfried Keller ist ja ein bekannter Zürcher Schriftsteller aus jener Zeit. Der war gar nicht gläubig. Gar nicht. Aber als Staatsschreiber hat er in jener Zeit einen Aufruf zum eidgenössischen Dank, Buß und Bettag gemacht. Das könnte gerade aus dem Mund eines Pfarrers sein, oder? Oder eines evangelikalen Predigers. Unglaublich! Die haben das in dem Moment so stark gespürt. Gott allein hat eingegriffen und unser Land gerettet, weil unsere Väter das geschworen haben. Aber in der Zwischenzeit ist alles schon wieder vergessen gegangen. Ist ja selbstverständlich, dass wir es so schön haben in der Schweiz und gute Rechte und alles ganz normal. Wisst ihr, die Menschenrechte sind nirgends auf der Welt normal. Überall muss man darum kämpfen. Und wer eigentlich die Menschenrechte nicht erfunden, aber überzeugend darlegen konnte, war ein Engländer vor 300 Jahren, sein Name war John Locke, ein Arzt, Dr. John Locke. Wenn ihr im Internet mal schreibt, Vater der Menschenrechte, findet ihr, wahrscheinlich kommt John Locke zum Vorschein. Und er hat sie ganz minutiös aus der Bibel abgeleitet, begründet aus der Bibel, das Recht auf Leben. Das Recht auf Leben, wie ich schon erzählt habe, wir haben in Ägypten erlebt, ein Freund von uns ist einfach verschwunden, wurde nie mehr gefunden. Wir haben ihn sehr lieb gehabt, so ein fröhlicher, wunderbarer Junge. Einfach verschwunden. Kannst du nichts machen. Wie die Menschen, Millionen von Menschen leiden auf der Welt. Keine Rechte. Einfach Haus weggenommen, einfach Boden weggenommen, einfach Kinder gestohlen. Kannst du nichts mehr machen, weil es keine Menschenrechte gibt. Und welch ein Vorrecht wir haben, in einem Land zu leben, wo solche Menschenrechte bis jetzt noch selbstverständlich, als selbstverständlich gelten. Dank dem, dass es Leute gab in unserer Geschichte unseres Volkes, unseres Kontinentes, die Bibel ernst genommen haben. Und der John Locke hat nicht nur gedacht, ja, wir müssten eigentlich ja die Menschenrechte respektieren, Recht auf Leben, Recht auf Besitz, Recht auf Freiheit, Religionsfreiheit auch übrigens aus der Bibel, Religionsfreiheit aus der Bibel abgeleitet und politische Freiheit natürlich, hat nicht nur das gesagt als ein Wunsch, das haben vor ihm schon andere gesagt. Er hat gedacht, wie kann man das denn überhaupt auch realistisch durchsetzen? Denn die Diktatoren, die werden das ja immer wieder zerstören. Hat er gesagt, ja, dann müssen wir ein politisches System finden, das es unmöglich macht, dass ein Diktator die Macht ergreifen kann. Und er hat die Demokratie erfunden, die Gewaltentrennung. Weil er überzeugt war, auch wieder aufgrund der Bibel, dass man keinem Menschen vertrauen kann. Ja, hallo, aber es gibt schon Menschen, denen man vertrauen kann, oder? Es gibt doch gute Menschen. Nein, die Demokratie geht nur dort und wird nur dort überleben, wo Menschen überzeugt sind, man kann niemandem vertrauen. Jeder ist korruptierbar. Und wenn nicht er es ist, so ist es sein Sohn. Wenn auch ein guter Herrscher ist, so ist sein Sohn vielleicht dann wieder ein schlimmer Diktator. Oder mindestens der Enkel. Man darf niemandem die Macht in die Hand geben. Das alleine begründet die Demokratie. Und dass man geht so weit, dass man die Gewalten trennt, also einer, der macht nur Gesetze, nein, nicht einer, eine ganze Gruppe miteinander, machen nur Gesetze. Andere führen sie nur aus, die machen keine Gesetze. Und andere überwachen sie dann noch, dass sie es wirklich, dass es recht zu und her geht. Das ist Gewaltentrennung. Aber auch diese dürfen nur eine bestimmte Zeit das machen. Nachher müssen sie entweder neu gewählt werden oder weg. Keiner darf zu stark werden. Denn ich würde sehr schnell sagen, ja, der Volker ist ein super Kerl, den können wir gerade zum erheben. Aber nein. Wir dürfen keinem Menschen vertrauen. Denn die Menschen sind Sünder, alle, das sagt die Bibel. Natürlich, die guten Menschen, die glauben das nicht. Darum sind wir heute in Gefahr, die Demokratie zu verlieren. Denn ja, meine Familie, mein Stamm, mein Heimatdorf, ja, wenn wir die Macht hätten, dann würde es gut werden. Nein, 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 nein. Wenn keiner die Macht hat, dann kommt es gut. Und ich sage oft meinen Asylantenfreunden, die staunen, wenn sie in die Schweiz kommen und sagen, wer ist eigentlich euer Präsident in der Schweiz? Oh, ich weiß gar nicht, wer ist jetzt schon wieder ein neuer gekommen? Hatte ich gerade den vom letzten Jahr auswendig gelernt. Jedes Jahr ändert er. Hä? Jedes Jahr ändert er? Ja, ist er denn gestorben? Unserer bleibt, bis er stirbt. Nein, ist nicht gestorben. Aber wir haben Demokratie. Keiner darf zu mächtig werden. Das ist die Grundlage unseres Glücks. Wahnsinnig, wahnsinnig. Und das kommt aus der Bibel. Und das wird nur bleiben, solange dass die Mehrheit der Leute hier in einem Land überzeugt sind davon, dass man niemandem vertrauen darf. Und dass trotzdem jeder unendlich wertvoll ist. Und jetzt merkt ihr, das gibt es nicht viele Leute, die das glauben. Aber Gott sei Dank, wir haben noch ein bisschen Gnadenfrist, weil Europa das früher geglaubt hat, haben wir noch ein bisschen Gnadenfrist. Aber wie lange das ist, ist eine andere Frage. Ich habe in vielen Orten eben diese Themen aufgenommen. Kann ich natürlich jetzt nicht alle an einem Morgen bearbeiten, aber ich habe ja auch diesen YouTube-Kanal. Ich habe euch das auf den Stuhl gelegt. Faktencheck Christentum. Ich habe zwei YouTube-Kanäle. Faktencheck Islam, das ist ein anderes Thema. Und Faktencheck Christentum habe ich neu begonnen. Dort habe ich begonnen, solche Themen ein bisschen darzulegen. Europa lebt heute in einem Widerspruch. Wir glauben an Menschenrechte, wir glauben zu gleicher Zeit aber auch an die Evolutionstheorie, an Darwins Theorie. Und wir merken gar nicht die Widersprüche. Also die Menschenrechte, denken wir, ja, jeder vernünftige Mensch, der glaubt an Menschenrechte. Wir brauchen sie ja nicht biblisch zu begründen, das kann man abschneiden, spielt keine Rolle. Jeder vernünftige Mensch glaubt ja an Menschenrechte, weiß ja, dass es in Ordnung ist. Und jeder vernünftige Mensch glaubt ja auch an Darwin. Aber das ist ein totaler Widerspruch. Wenn nämlich die Welt entstanden ist, die Menschheit entstanden ist durch die Evolutionstheorie, dann heißt das, dass es keine Menschenrechte geben kann. Weil ja nur die überleben, die einen Vorteil haben. Und die anderen haben keine Rechte, die sollen untergehen. Und dieser Widerspruch hat auch dazu geführt, dass zum Beispiel Hitler so leicht sein Volk, das aufgeklärteste Volk Europas übrigens, Deutschland, so leicht überzeugen konnte, eben andere Völker umzubringen und auszurotten. Denn in der Evolution ist das so. Da kommt der Bessere und frisst den anderen auf. Da gibt es nichts von Menschenrechten oder von gleichen Rechten, auch nicht unter Tieren. Der Stärkere überlebt und der andere kommt ums Leben. Und je schneller er ums Leben kommt, desto besser für die ganze Entwicklung. Totaler Widerspruch. Und darum hat auch plötzlich der Kommunismus so überhand nehmen können. Und die Idee, dass man einfach andere einfach zu Millionenweise umbringen kann, spielt keine Rolle. Weil wenn es nur alles, nur Materie ist, die sich zufällig ein bisschen entwickelt hat, ja, dann kann man die umbringen, ist auch kein Problem. Man hat es eben von den christlichen Wurzeln abgeschnitten, wo eben drin ist, dass Gott alle Menschen liebt und dass Jesus sein Leben gegeben hat für alle Menschen. Und alle Menschen gleichwertig sind, weil er es für alle gelitten hat, weil er sie alle erschaffen hat, weil er die ganze Menschheit in seinem Bild erschaffen hat. Ist eine ganz andere Sache, wenn wir sagen, ja, wir sind alle aus Zufall entstanden durch die Evolution und so viele Generationen sind halt dann ausgestorben und die nicht minderwertig sind, die muss man auslöschen. Und so wird es, dieser Konflikt wird immer stärker werden in Europa. Wir finden es als normal, dass man auch Kinder abtreibt, die irgendwo in Gefahr sind, behindert zu sein. Denn Behinderte sind ja nur Ballast. Ja, wenn wir Evolution denken, ja, dann ist es so. Dann ist es so. Dann ist es logisch. Aber wir wollen nicht Evolution denken, wir wollen biblisch denken. Sonst verlieren wir alles, was uns lieb und treu ist, wovon wir heute leben. Das kann ich euch garantieren. Und wer es nicht glaubt, der soll mal um die Welt reisen. Und schauen, wie es dort zu und her geht. Alte und Kranke, sind die noch tragbar? Ja, wenn es nur um Evolution geht, nur um Materie, können wir sie wegwerfen. Oder? Aber wenn es um die Liebe Gottes geht, dann haben sie unendlichen Wert, dann sind sie vielleicht die wertvollsten. Die uns Liebe lehren. Gerade der Schwache, Gott selber ist schwach geworden, um uns Liebe zu lehren. Und das ist das Wertvollste. Und Andersartige, dieses Volk und jenes Volk, das sind komische, die waren immer schon, die wollen wir lieber nicht mehr. Ja, wenn es eine Funktion ist, ja gut, dann ist es halt, dann werfen wir die anderen Völker weg. Aber wenn es Liebe Gottes ist, dann sind vielleicht diese Völker gerade in seinen Augen die wertvollsten. Gott denkt anders. Ja, beten wir noch zusammen. Himmlischer Vater, wir danken dir von ganzem Herzen für deine wunderbare Botschaft, für dein wunderbares Wort. Wir möchten dich um Vergebung bitten, dass wir es so oft gering geschätzt haben, dass wir gemeint haben, es geht nur darum, dass es mir ein bisschen besser geht oder dass ich meine Probleme überwinde oder dass ich gerettet werde. Aber du hast Segen geschickt durch dein Wort, dort, wo es ernst genommen wurde. Und ich bitte dich um die Fülle des Heiligen Geistes auf diese Gemeinde, dass du einen neuen Hunger, einen neuen Durst nach deinem Wort in jedes Herz hineinschenkst. Dein Wort zu durchsuchen und alles anzuwenden in jedem Lebensbereich und eine neue, eine wirkliche Bewegung in jedem einzelnen Herzen entstehen kann, eine neue Begeisterung, eine neue Freude, dir zu dienen und dir nachzufolgen. Wie du mich auch gelehrt hast durch George Werver, die Verlorenen zu sehen, die verlorenen Völker zu sehen, diejenigen, die noch nie die überhaupt die Möglichkeit hatten, von dir zu hören und ganz überzeugt zu sein und ganz in dir zu leben und ganz durch dich zu leben und dich durch mich leben zu lassen. Lob und Preis sei dir. Amen. Ich habe übrigens, Entschuldigung, kommt mir noch etwas in den Sinn, George Werver getroffen vor etwa 3 Jahren, habe ich in Karlsruhe unterrichtet, eine Jüngerschaftsschule, und dann war er plötzlich da und dann sagt er, gib mir etwas, das ich dich erinnern kann. Und ich dachte, ja, was gebe ich ihm, dass er mich erinnern kann? Und dann hatte ich dieses Büchlein Perlen im Koran auf Englisch dabei, weil das ist auf Englisch auch übersetzt worden. Perlen im Koran, habe ich ja geschrieben. Also was sagt die Bibel, Entschuldigung, was sagt der Koran über die Bibel, über Jesus, über Maria und so weiter. Und dann schaut er das an und sagt, wow, das kenne ich. Das verteile ich ja in London immer an die Muslime. Das ist ein geniales Buch. Wer hat das geschrieben? Ich habe das geschrieben. Ja, aber das ist sauteuer. Ja, das kostet 10 Franken, das ist jetzt, aber ich kann es dir schenken. Nein, ich meine nicht so. Ich meine, ich möchte 5.000 von dem in Indien verschenken an die Leute. Sage ich, ah ja, gut. Also die Rechte des Buches sind ja beim OM Verlag. Die werden sicher von dir nicht viel verlangen. Und ich brauche nichts davon zu nehmen. Du kannst es machen. Und dann hat er das gemacht, hat er wirklich dieses Büchlein in Indien zu Tausenden verteilt. Er war wirklich ein Mann des Glaubens, ein Mann der Tat, unglaublich, unglaublich.